In Israel fordern in dieser Woche tausende Menschen endlich einen Deal mit der Hamas, um die übrigen Geiseln freizubekommen. Bei den größten Protesten seit Kriegsbeginn. Und Premierminister Benjamin Netanyahu, der zeigt sich unbeeindruckt.
Such a deal will kill us. And there won't be a deal that way.
Was hat Netanyahu vor? Und wohin steuert Israel unter seiner Führung? Das klären wir heute mit Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Er nimmt uns mit in ein tief gespaltenes Land, das um seine Zukunft ringt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 6. September. Hallo Jan.
Hallo. Die Leute sind total verzweifelt. Die warten jetzt seit 11 Monaten darauf, dass ihre Lieben wieder zu ihnen kommen. Und die denken sich hier immer neue Sachen aus, wie sie Aufmerksamkeit erzeugen können. Und das war so, dass Angehörige von Geiseln direkt an den Zaun zum Gazastreifen gegangen sind und haben sich da auch auf ein Podest gestellt. Und gerade die Mutter von einer Geisel, das war, fand ich, besonders eindrucksvoll. Die hat dann sozusagen den Namen ihres Sohnes von Hirsch, so heißt er, rübergeschrien nach Gaza.
Hirsch, I love you.
Und hat gesagt, bleib am Leben.
Survive.
Ich liebe dich. Viele Leute habe ich gesehen, die haben geweint, die hat das total mitgenommen. Dieser Schrei der Mutter rüber nach Gaza. Es gibt ja hier in Israel also überall Fotos von den Geiseln, die noch verschleppt sind im Gazastreifen. Und es gibt ganz viele Veranstaltungen. Jede Woche gehen die Leute auf die Straße, halten die Fotos hoch. Und Hirsch war eben eines dieser Gesichter. Und weil er eben jung war, das war ein junger Mann, der wollte an dem Abend tanzen und war auf diesem Nova-Musikfestival am Rand des Gazastreifens, das dann am 7. Oktober morgens die Terroristen aus dem Gazastreifen überfallen haben. Und Hirsch wurde dabei eben verschleppt in den Gazastreifen. Man hat gehofft, dass er noch am Leben ist. Und dann, ein paar Tage später, kam die Meldung, im südlichen Gazastreifen wurden 6 tote Geiseln in einem Tunnel gefunden. Und eine dieser Geiseln, das war Hirsch.
Israels Armee hat im Gazastreifen 6 Geiseln tot aufgefunden, die im vergangenen Oktober von der Terrororganisation Hamas verschleppt worden waren. Die Leichname sollen nach Israel gebracht werden.
Was wissen wir darüber, wann und wie Hirsch und die 5 anderen Geiseln gestorben sind?
Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich da nur die Informationen der israelischen Seite. Aber das klingt alles plausibel. Es war wohl so, dass die Geiseln bis kurz bevor sie von den israelischen Soldaten dann gefunden worden noch gelebt haben. Es gibt Obduktionsberichte, da heißt es, die seien kurz vorher, 24 bis 48 Stunden vorher, erschossen worden. Das heißt, offenbar haben die, die sie bewacht haben, also vielleicht Terroristen der Hamas oder anderer Organisationen, gemerkt, der Ort ist nicht mehr sicher und haben dann entschieden, Hirsch und die anderen 5 Geiseln zu töten. Die haben nach den Berichten der Obduktion viele Schusswunden im Körper, auch im Kopf, und wurden aus nächster Nähe erschossen.
Und die Reaktionen in Israel auf diese Nachricht waren heftig. Wie hast du das vor Ort erlebt?
Das war zu merken an dem Morgen, wenn man hier auf der Straße war. Also das sieht man dann gleich den Gesichtern der Leute an, hier in Tel Aviv, also wo ich bin, aber auch anderswo im Land. Meine Nachbarin hat mir gesagt, Black Morning, schwarzer Morgen. Und diese Meldung eben, die 6 sind tot, da waren noch andere dabei, die hier ganz präsent waren. Das hat hier richtig allen nochmal so einen Schlag versetzt. Allen die hier jede Woche auf die Straße gehen und demonstrieren, dass es doch endlich jetzt einen Deal gibt und die Geiseln freikommen. Allen, die an sie denken und sagen, wir müssen alles dafür tun, dass sie aus dem Gazastreifen rauskommen. Und die vor allem aber auch noch traumatisiert sind von diesem furchtbaren Terrorangriff am 7. Oktober. Das hat ja hier ein ganzes Land traumatisiert. Und dafür stehen eben auch diese Geiseln. Und das ist da alles rausgebrochen.
Die Nachricht über die getöteten Geiseln hatte gestern eine Welle der Wut und Proteste ausgelöst. Mehr als 500.000 Menschen gingen auf die Straße. Der größte Protest seit Beginn des Krieges.
Da waren 500.000 Leute auf den Straßen in ganz Israel. hier in Tel Aviv allein fast 300.000. Und dann wurde eben auch noch aufgerufen zu einem Generalstreik. Das ist ja auch was ganz Seltenes. Die Gewerkschaften haben gesagt, wir beteiligen uns, wir wollen, dass alle auf die Straße gehen, dass das Land lahmgelegt wird. Und da war klar, das ist jetzt was richtig Großes.
Warum jetzt?
Ich glaube, der Auslöser war tatsächlich diese Meldung. Also man hat ja vorher schon immer wieder auch tote Geiseln aus dem Gazastreifen herausgebracht.
Ja.
Die Leute sind verzweifelt, dass es nicht vorangeht, dass es nicht einen neuen Deal gibt. Die erinnern sich noch daran, wie es war im November, Dezember letzten Jahres. Da haben zwei Wochen lang die Waffen in Gaza geschwiegen. Es gab einen Deal, da sind 105 Geiseln freigekommen. Und alle fragen sich eigentlich, warum geht das jetzt nicht wieder? Warum können wir nicht die jetzt da in der Hand der Hamas sind, nicht mit dem neuen Deal befreien? Viele sagen, weil man schon annimmt, dass viele von denen jetzt inzwischen tot sind. Das ist vielleicht die letzte Chance überhaupt.
Viele in Israel machen Netanjahu und seine Regierung verantwortlich, die Geiseln nicht lebend zurückgebracht zu haben. Sie werfen ihnen vor, seit Monaten einen Geiseldeal mit der Hamas aus politischem Eigeninteresse zu verhindern. Netanjahu spiele mit dem Leben der Geiseln.
Der Vorwurf, ihr tut zu wenig, ihr habt Blut an den Händen, ihr habt das Leben dieser Geiseln oder den Tod dieser Geiseln zu verantworten.
Wie reagiert die Regierung auf die Kritik und die Forderungen der Demonstrierenden?
Immerhin hat Netanjahu dann schon die Notwendigkeit gesehen, zu reagieren. Er hat erst eine Videobotschaft veröffentlicht und dann hat er sogar, was er wirklich selten tut, eine Pressekonferenz gegeben. Und da hat er einen Satz gesagt, den ihm immer weniger Leute hier abnehmen.
Ezrachei Israel, ha-ma'amatzim shelanu leshacher et chatufenu nimshachim kol ha'et.
Wir tun alles, um die Geiseln lebend aus dem Gazastreifen rauszubekommen. Und dann habe ich mir dabei so Netanjahu angesehen. Der sieht schlecht aus. Der ist aschgrau, tiefe Tränensäcke, sah fertig aus, mitgenommen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, der ist in der Wagenburg. Der zieht seine Linie durch, so hart es auch ist. Wobei eigentlich klar ist, dass das glaubt ihm keiner mehr oder das glauben ihm nur noch sehr wenige Leute. Der sagt immer noch, wir schaffen es, die Geiseln freizubekommen, indem wir militärischen Druck auf die Hamas ausüben. Also heftige Kämpfe gegen die Hamas im Gazastreifen, Militärpräsenz, Häuserkampf, auch das, was er immer noch als totalen Sieg bezeichnet, also die Vernichtung der Hamas. Das ist immer noch das Ziel von Netanjahu. Man hat eigentlich festgestellt, die Bilanz fällt furchtbar aus. Es gab eben diese 105 Geiseln beim letzten Deal im November, Dezember.
In der vergangenen Nacht hatte das israelische Kabinett ein Abkommen mit der Hamas gebilligt.
Die sind damals freigelassen worden im Austausch gegen palästinensische Gefangene und eben auch für eine Waffenruhe. Es gab eben die 8 befreiten Geiseln, mit vielen, vielen Toten übrigens dabei im Gazastreifen. Und es gibt eben die 37 Toten. Und von den 101 Geiseln, von denen man jetzt annimmt, die sind noch im Gazastreifen, sind verschleppt, sagt auch schon die israelische Armee, rund 40 von denen sind jetzt schon tot und wahrscheinlich noch mehr. Also das ist eine furchtbare Bilanz, wenn ein Ziel ist, und Netanjahu sagt das auch immer, wir haben das Ziel, die Geiseln freizubekommen, dann ist die Bilanz da ziemlich schlecht. Und trotzdem wird das immer noch vorgetragen. Und dass eben es keine Reaktion gibt, dass es kein Einlenken gibt, dass es alles so aussieht, als habe sich an dieser Rhetorik von Netanjahu nichts verändert. Das bringt die Leute hier auf die Palme.
Jetzt verhandeln die israelische Regierung und die Hamas schon lange über einen Deal, wie die Geiseln freigelassen werden könnten. Aber es geht einfach nicht voran. Warum dauern diese Verhandlungen schon so lange?
Also da gucke ich jetzt mal auf beide Seiten. Also natürlich muss man auch nochmal was über die Hamas sagen an der Stelle. Die hat ein Interesse, dass die Region hier in Flammen steht. Also dieser berühmte Flächenbrand, das wollen die. Und damit spielen die auch. Für die läuft es auch sehr gut, wenn man sich anguckt, wie die Unterstützung für Israel sinkt, wie isoliert Israel immer mehr auf internationaler Bühne ist und wie immer mehr Kritik kommt, auch wegen der Kriegführung im Gazastreifen, mit den vielen, vielen Toten, den vielen Verletzten, der flächendeckenden Zerstörung. Und die haben sich natürlich gefreut, als jetzt auch die Bedrohung kam durch den Iran, durch die Hisbollah, dass die Houthi-Rebellen schießen, dass es in der Westbank brennt. Das ist alles gut für die und deswegen haben die natürlich auch immer wieder einen Deal verzögert. Es gibt aber, was Israel angeht, einen heftigen Vorwurf und der heißt, Netanjahu persönlich verhindert einen Deal durch immer neue Forderungen, die er erhebt. Und der Vorwurf ist am Ende, sein eigenes politisches Überleben ist ihm wichtiger als das Überleben der Geiseln.
Bevor wir über Netanyahus politisches Überleben sprechen, lass uns doch mal bei den Verhandlungen um einen Geiseldeal bleiben. Woran scheitert das aktuell?
Da gibt es einfach unterschiedliche Positionen. Die Hamas hat Forderungen, Israel hat Forderungen und alle Versuche, wo ja die USA ganz beteiligt sind, Katar, Ägypten, die wirklich also mit großem Einsatz dafür sorgen, dass man irgendwie zu einer Einigung kommen kann, die scheitern.
Was sind da die wichtigsten Punkte?
Also der Punkt, den Netanyahu offenbar noch nachträglich eingebaut hat, ist, wie sind eigentlich israelische Truppen während einer Feuerpause von 6 Wochen, so lange soll die dauern, im Gazastreifen präsent. Und da ist ein Knackpunkt vor allem dieser südliche Streifen an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, der sogenannte Philadelphia-Korridor.
Dieser Streifen an der Grenze zwischen Gaza und Ägypten, der wird von Ägypten kontrolliert und nicht mehr von Israel seit knapp 20 Jahren. Die Hamas hat es in dieser Zeit aber geschafft, viele Tunnel und Schmuggelwege durch diesen Philadelphia-Korridor zu bauen.
Genau, also das ist ja übrigens auch die Grenze, über die viele Waffen wahrscheinlich in den Gazastreifen gekommen sind in der Vergangenheit und diese vielen Waffen, die Hamas jetzt eben bis heute immer noch nutzt. Da sagt Netanyahu, wir müssen das mit militärischer Präsenz kontrollieren.
And you need something to squeeze them, to prevent them, to put pressure on them to release the remaining hostages. So if you want to release the hostages, you've got to control the Philadelphia Corridor.
Dann gibt es noch ein paar andere Fragen, also zum Beispiel, wie ist die Bewegungsfreiheit in Gaza? Können zum Beispiel Leute aus dem Süden wieder zurück in den Norden gehen, einfach so, aus dem sie vertrieben wurden? Es gibt ja im Gaza 1,9 Millionen Menschen, die Binnenvertriebene sind, die nicht zu Hause wohnen, viele auch aus dem Norden. Und dann ist ein wichtiger Punkt, ein Knackpunkt für die Hamas, tatsächlich der Übergang von dieser Feuerpause von 6 Wochen hin zu einem dauerhaften Waffenstillstand. Die Hamas sagt, und da geht es ihr natürlich auch um ihr eigenes Überleben, es muss sichergestellt sein, dass die Waffenruhe dann auch dauerhaft ist, also ein Waffenstillstand. Das heißt, wir sehen praktisch also 2 Seiten, denen es eigentlich um ihr eigenes Überleben geht. Also die Hamas möchte politisch, militärisch überleben im Gazastreifen, steht natürlich unter großem Druck. Und Netanyahu möchte auch politisch überleben. Denn solange der Krieg dauert, solange stellt sich nicht die Frage nach seiner Verantwortung. Und auch deshalb sagt er oder erhebt er immer neue Forderungen. Und deswegen, das werfen ihm die Leute auch vor, verhindert er einen Deal.
Also ein Spiel auf Zeit. Solange der Krieg dauert, muss Netanyahu wahrscheinlich sich weniger verantworten. Vielleicht ist der Krieg auch zum Teil ein Selbsterhaltungszweck für ihn. Trotzdem aber würde man doch denken, dass auch sein Rückhalt in der Bevölkerung und seine Macht immer weiter schwindet, je weiter entfernt diese Befreiung der Geiseln wirkt. Also warum genau lohnt sich das denn für ihn, diese Einigung so herauszuzögern?
Naja, erstmal ist er ja politisch noch am Leben, wenn man so will. Er hat seine Koalition, die hat eine Mehrheit im Parlament, eine stabile Mehrheit. Die haben auch gemeinsame Interessen und die will er zusammenhalten, weil er genau weiß, es gibt für ihn keine andere politische Mehrheit. Und das sind eben seine sehr rechtsextremen und ultrareligiösen Koalitionspartner. Deren Interessen bedient er auch. Also es gibt eben sehr rechtsextreme Minister, die im Westjordanland das Projekt Siedlungsbau, wir eignen uns immer mehr Land an, vorantreiben. Das läuft in diesem Krieg und das läuft seit dieser Regierung, seit Ende 22 im Amt ist, hervorragend. Wenn man durch die Westbank fährt, da wird an jeder Ecke gebaut. Und die Ultraorthodoxen, die werden auch gut versorgt. Wir haben jetzt nächste Woche hier wieder Haushaltsverhandlungen. Da geht es darum dann, wie viel Geld wird in Richtung ultraorthodoxes Judentum gepumpt. Also in deren Bildungssystem, in die Subventionen von deren Lebensformen. Das sind ja sehr kinderreiche Familien, die bekommen große Anteile von Sozialhilfe und das alles wird subventioniert. Die haben wenig Anteil am Steueraufkommen zum Beispiel, weil viele der Männer gerade nicht arbeiten. Und die werden versorgt in dieser Regierung. Netanyahu gibt denen freie Hand und sorgt dafür, dass das passiert und hat sich diese Koalitionspartner damit gekauft. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, er ist ein Gefangener dieser Koalitionspartner, weil er eben außerhalb dieser Koalition keine Bewegungsfreiheit hat. Und das sieht man vielleicht auch dann darum, wenn es um den Deal geht, dass er eben gar keine Kompromisse mit den Palästinensern machen kann, die längerfristig sind, weil eben seine Koalitionspartner, eben vor allem die nationalreligiösen Parteien, das nicht mitmachen.
Netanyahu ist also angewiesen auf seine ultrareligiösen und rechtsextremen Koalitionspartner, damit die Regierung nicht zerbricht. Seine eigene Partei, der Likud, ist nationalkonservativ. Gehen denn Netanyahus Parteikollegen mit diesem Kurs der Koalition mit?
Also es gibt viele, die mit ihm am Kabinettstisch sitzen, die reden ihm nach dem Mund. Die unterstützen ihn, die teilen seinen Kurs, die haben keine eigene Ambition offensichtlich, außer irgendwie mit ihm zusammen an der Macht zu bleiben. Es gibt aber eine wichtige Figur im Kabinett, der Verteidigungsminister Joachim Gallant. Und der hat es jetzt in den letzten Tagen immer öfter gewagt, sozusagen offen Widerspruch zu zeigen. Und das kommt dann manchmal so nach draußen. Wir haben zum Beispiel Protokolle bekommen von einer eigentlich nicht öffentlichen und geheimen Kabinettssitzung. Und da war es dann so, dass Netanyahu offenbar Gallant dann sagen musste, pass mal auf, ich habe hier das Sagen, ich bin der Premierminister, ich entscheide. Und Gallant hat dann erwidert, also du kannst alles entscheiden, du kannst auch entscheiden, dass die Geiseln alle sterben. Und das mit offenem Visier am Kabinettstisch. Gallant hat dann später auch dazu aufgerufen, tatsächlich auf die Straße zu gehen, die Israelis. Und man fragt sich, wie die beiden überhaupt noch zusammenarbeiten können. Aber Netanyahu traut sich nicht, Gallant zu entlassen, weil der schon ziemlich beliebt ist und weil der als der Einzige gilt, der ihm überhaupt noch irgendwie die Stirn bieten kann.
Also Verteidigungsminister Gallant könnte Netanyahu schaden. Wie ist es denn mit den aktuellen Protesten? Muss sich Netanyahu da Sorgen um sein Amt machen?
Also erstmal formal keine. Die nächste Wahl ist Ende 2026. Wenn die so weiter zusammenbleiben, dann können die noch über 2 Jahre weiter regieren. Man kann sich natürlich vorstellen, dass etwas passiert, was dann wirklich zu ganz großen Protesten führt. Also zum Beispiel, wenn Verteidigungsminister Gallant, der hier eine wichtige Figur ist, wenn der seinen Rücktritt erklärt und wenn sich dem dann vielleicht auch noch der Generalstabschef, also der oberste Militär anschließt und vielleicht die Geheimdienstchefs, wenn die sagen, Netanyahu setzt die Sicherheit Israels aufs Spiel und Netanyahu folgt nicht unseren Empfehlungen. Der Sicherheitsbereich ist sehr wichtig für Israel. Und wenn diese hohen Vertreter dann sagen, wir treten zurück, wir wollen nicht mehr unter diesem Regierungschef arbeiten, dann würde das wahnsinnig viel auslösen. Das wäre ein Paukenschlag und dann würden wahrscheinlich noch mal ganz andere Massen hier auf die Straße gehen. Dann könnte hier tatsächlich was explodieren innenpolitisch. Und das wäre dann ein Szenario, wo auch so eine Regierung dann vielleicht Verantwortung übernehmen müsste. Aber bisher deutet nichts darauf hin.
Und wie viel Rückhalt hat Netanyahu jetzt gerade in der Bevölkerung?
Also es gibt hier immer wechselnde Umfragen. Er war mal ganz unten, jetzt ist er wieder im Mittel. Manchmal steigt es, manchmal fällt es. Er hat immer noch eine stabile Wählerschaft, rechtsnationale, sehr konservative Kreise, die immer mehr werden, weil da halt auch viele Kinder geboren werden, die ihn weiterhin für den richtigen Politiker halten und die ihn weiter wählen würden, die einen regelrechten Kult um ihn betreiben. Aber gerade liberal-konservative Israelis, auch Leute, die ihn auch früher gewählt haben, die haben sich doch jetzt von ihm abgewandt. Die sehen auch vielleicht, dass er eine Gefahr für dieses Land ist, für die Einheit dieses Landes und auch für die Sicherheit dieses Landes. Und deswegen würde er jetzt wahrscheinlich keine Wahl in diesem Bündnis gewinnen. Aber das ist immer sehr kurzfristig, man kann das nicht sagen. Er ist auch daran geübt, sozusagen heftige Wahlkampagnen zu fahren, auch Schmutzkampagnen. Ich würde jetzt keine Wetten abgeben, was passieren würde, wenn es hier Wahlkampf wäre.
Wird es denn mit der derzeitigen Regierung überhaupt irgendwann einen Deal mit der Hamas für die Befreiung der Geiseln geben?
Ich wage gar nicht, da eine Prognose abzugeben, weil ich habe einfach schon zu viele Berichte darüber gehört oder Aussagen. Jetzt sind wir so nah dran an einem Deal wie noch nie zuvor. Jetzt liegt der Ball bei der Hamas, jetzt liegt er wieder in Israel. Israel hat schon akzeptiert, die Hamas hat akzeptiert. Das habe ich alles schon einige Runden lang gehört. Und deswegen bin ich ja da ziemlich desillusioniert, irgendwie eine Aussage zu treffen. Ich weiß nur, es gibt großen Druck. Die USA versuchen das. Joe Biden, der US-Präsident, hat mal zu Netanyahu gesagt, stop bullshitting me. Also verarsch mich nicht. Ganz krass gesagt. Ja. Die USA haben jetzt wieder einen Vorschlag, wo sie gesagt haben, nehmt den, friss oder stirb, das ist jetzt die Lösung, nehmt das an. Aber ich sehe schon wieder, wie im Hintergrund gearbeitet wird, um das aufzuweichen, um wieder Hürden aufzubauen, um die Hamas zu brüskieren. Die Hamas überlegt immer, ob sie überhaupt an den Verhandlungen noch teilnehmen will zu diesen Bedingungen. Also ich weiß nicht, ob es einen Deal gibt. Ich hoffe es natürlich, weil da immer noch Menschen in Gaza sind, die als Geiseln in der Hand der Hamas sind und weil die Bevölkerung im Gazastreifen unfassbares Leid durchmacht gerade.
Und wenn die israelische Regierung aber offenbar diesem Geiseldeal auch mit ihren Forderungen immer wieder im Weg steht, obwohl dieser Deal ja eigentlich erklärtes Ziel ist, was wollen die denn dann für das Land?
Also die haben natürlich eine klare politische Agenda. Die wollen eigentlich Sicherheit für Israel und die glauben, dass Sicherheit nur durch maximalen Druck und Unterdrückung zu erreichen ist. Deswegen geht der Kampf in Gaza weiter, deswegen sind sie jetzt auch im Westjordanland unterwegs und reißen da die Straßen auf und gehen in Viertel rein und nehmen da viele Leute fest. Es gibt Tote, Verletzte auch dort. Also die sagen, militärischer Druck ist die Lösung, wenn es um Sicherheit geht. Die haben aber auch andere Ziele. Zum Beispiel wollen sie unbedingt einen palästinensischen Staat verhindern. Das, was ja zum Beispiel die deutsche Außenpolitik oder die USA sagen, wir brauchen einen palästinensischen Staat. So ist es ja auch mal abgemacht gewesen.
Ja, die Zwei-Staaten-Lösung, beschlossen vor 30 Jahren. Dazu gibt es auch eine FKM-Folge, auch mit dir, Jan. Verlinken wir in den Shownotes.
Das will diese Regierung nicht, das will man verhindern. Sie wollen die Siedlungen ausbauen, wie es schon läuft. Mhm. Sie wollen Geld für die Ultraorthodoxen und dann am Ende ganz banal an der Macht bleiben.
Und wenn es am Ende keinen Deal gibt, wie geht's denn dann weiter?
Also dann fürchte ich erstmal, dass von den Geiseln vielleicht keiner lebend aus dem Gazastreifen kommt. Das kann passieren. Für Gaza selbst ist es auch furchtbar, denn ein Deal würde ja auch mit einschließen den Wiederaufbau des Gazastreifens. Das wäre nicht geklärt. Netanyahu weigert sich konsequent, seit Beginn des Krieges irgendwie eine Aussage darüber zu treffen, wie soll es eigentlich weitergehen im Gazastreifen. Dafür gäbe es dann keine Perspektive. Und dann gibt es zwei Szenarien, die man sich vorstellen kann. Das eine ist, dass der Krieg dann einfach irgendwann endet, dass man irgendwann sagt, okay, jetzt ist es vorbei. Ich halte aber viel wahrscheinlicher so ein Szenario, wie wir es jetzt in Teilen des Westjordanlandes schon haben. Also, dass israelische Truppen da immer weiter noch irgendwie präsent sind. Wenn es irgendwie Gewalt gibt, dass sie dann sehr schnell reingehen und dieses Gebiet eigentlich kontrollieren, dass Palästinenser im Gazastreifen nicht frei sind, dass dieses Gebiet total abgeriegelt ist und Israel die Kontrolle hat. Und das ist ein Zustand, den kann man über Jahre fortschreiben. Das heißt, eigentlich wird das so ein fortgesetzter Kriegszustand auf kleiner Flamme, will ich mal sagen. Das ist, glaube ich, ein Szenario, was Netanyahu sich vorstellt. Aber das ist natürlich überhaupt nichts, was in die Zukunft weist.
Was würde das für die Menschen in Gaza bedeuten?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem kurzfristigen und dem langfristigen Effekt. Also kurzfristig heißt das erstmal, der Gazastreifen wird nicht befriedet. Israel wird das weiter militärisch kontrollieren. Truppen werden immer wieder reingehen. Es gibt keine Bewegungsfreiheit in Gaza. Und auch der Wiederaufbau, die Frage, also wie sollen diese vielen Menschen dort irgendwie leben, wird sich verzögern. Das heißt, das Elend wird länger anhalten, meiner Erwartung nach. Und das Zweite ist dann aber natürlich die Langfristperspektive. Das heißt, die Menschen in Gaza, 2,3 Millionen Menschen, werden über Jahre keine Perspektive haben. Junge Menschen, das ist eine sehr junge Bevölkerung. Also über die Hälfte ist minderjährig. Und die fragen sich natürlich, okay, was wird jetzt eigentlich aus mir? Was für eine Zukunft habe ich hier in Gaza? Es gibt keine Schulen, es gibt keine Universitäten, es gibt nichts. Und deren Perspektivlosigkeit, die sorgt natürlich am Ende für Radikalisierung. Die sorgt dafür, dass viele junge Menschen möglicherweise sagen werden, die einzige Chance, die wir hier haben, ist uns dem gewaltsamen Widerstand anzuschließen, den Terroristen. Und im Prinzip ist das, was da passiert an Unterdrückung und an Kontrolle, an Perspektivlosigkeit, an Verneinung jeglicher Entwicklungsmöglichkeiten für den Gazastreifen mit seiner wirklich jungen Bevölkerung, so zynisch das klingt, ein großes Rekrutierungsprogramm für künftige Terroristen.
Und was heißt das auf der anderen Seite für Israel, wenn Netanyahu und die Regierung bei ihrem Kurs bleiben?
Also für Israel kann man sagen, dass die Spaltung immer größer wird. Also das ist ja auch so eine Floskel, aber man kann das beobachten. Leute können hier nicht mehr miteinander reden zum Teil. Es gibt die Netanyahu vergöttern und es gibt die ihn hassen. Und dazwischen gibt es nichts und es gibt vor allem keinen Dialog. Es gibt Polizei, die immer rechtsextremer wird. Man muss sich Sorgen machen, ob Israel eine Demokratie bleibt. Denn diese Regierung hat ja auch vor, zum Beispiel den Rechtsstaat deutlich einzuschränken. Es gibt riesige Schäden, wenn man sich zum Beispiel die Wirtschaft anschaut, schon jetzt im Krieg, aber dann auch auf die Langfristperspektive hingesehen. Also zum Beispiel Hightech-Unternehmen, die sind ja wichtig. Das ist eine stolze Start-up-Nation hier, so verstand man sich jahrelang. Die haben gerade große Probleme, Gelder zu bekommen, Investoren zu finden. Touristen gibt es kaum. Dann gibt es das Thema der Demografie. Also die am meisten Kinder bekommen, das sind nicht die liberalen, demokratischen, westlichen Familien, die ja auch so ein bisschen unser Israel-Bild jahrelang geprägt haben, sondern das sind ultrareligiöse, rechtskonservative, rechtsnationale. Das sind die auch den Kern künftiger Wählerschaften ausmachen. Und deswegen kann man sich dann auch ausrechnen, dass es auch schwierig wird, um politische Mehrheiten zu finden, die man irgendwie liberal, demokratisch orientiert, rechtsstaatlich findet. Das wird ein Problem für dieses Land. Und dann gibt es ja ein großes Thema, das ist das Thema der Sicherheit. Da ist die Frage, hilft das, was Netanyahu gerade tut, Israels Sicherheit? Das ist ja Deutschlands Staatsräson. Es gibt eine Aussage von Annalena Baerbock, der Außenministerin, die neulich hier gesagt hat:
Lasting security for all Israelis will only be possible if there's lasting security for Palestinians. And at the same time, lasting security for Palestinians will only be possible if there's lasting security for Israelis. One is not possible without the other.
Sicherheit für Palästinenser gibt es gerade nicht. In Gaza schon gar nicht, aber auch in weiten Teilen des Westjordanlands immer weniger. Das heißt also andersrum, diese Regierung schadet der Sicherheit Israels mit dem, was sie tut. Und das ist ein großes Problem und das führt eben auch dazu, das erleben halt auch viele Israelis, ihr Sicherheitsgefühl ist nachhaltig gestört. Und ich treffe immer mehr junge, liberale Israelis, die sich überlegen, wie lange sie noch hier bleiben.
Also sind das schon konkrete Überlegungen, das Land zu verlassen? Oder sind es mehr so Befürchtungen, wenn es so weitergeht?
Das sind zum Teil ganz konkrete Überlegungen. Also zum Beispiel, das war schon vor dem Krieg so, aber es hat sich jetzt nochmal zugenommen, versuchen viele Israelis tatsächlich einen zweiten Pass zu bekommen. Also das ist dann immer zusammenhängend mit dem Plan B. Also wenn ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, dann kann ich irgendwann nach Berlin ziehen zum Beispiel. Mhm. Oder in die USA oder sonst wohin. Und tatsächlich machen das viele Israelis, die das können, die versuchen, sich irgendwie eine Immobilie im Ausland zu kaufen, um die Möglichkeit haben zu gehen. Im Krieg sind viele Familien jetzt auch rausgegangen für eine Zeit, die sich das leisten konnten und haben festgestellt, da lebt es sich ja eigentlich auch ganz gut. Und das sind natürlich privilegierte, liberale, demokratisch orientierte, westlich orientierte Familien in der Regel. Das sind nicht die, die im großen Stil Netanyahu wählen, die Nationalreligiösen, sondern das sind die, aber die Israel zu dem machen weiterhin noch, was es ist, nämlich eine lebendige Demokratie. Und wenn die dann gehen, dann glaube ich, muss man sich um dieses Land echt Sorgen machen.
Jan, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Jan-Christoph Kitzler berichtet als Korrespondent für die ARD aus Israel. Infos zu allen Entwicklungen findet ihr natürlich auf tagesschau.de. In den Shownotes findet ihr den Link dahin und auch zur 11KM-Folge zum Oslo-Friedensprozess vor 30 Jahren mit der geplanten Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser. Warum hat das nicht geklappt? Die Tinte war doch schon trocken. Die Folge hört ihr in der ARD-Audiothek. Da sind wir zu Hause und überall, wo es Podcasts gibt. Am Montag geht es hier bei 11KM um einen Mann, der einfach verschwunden ist. Einer von bis zu 100.000 in Sri Lanka. Wie seine Frau dafür kämpft, ihn zu finden und warum es für die ganze Welt wichtig ist, dass diese Fälle aufgearbeitet werden, hört ihr Montag. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbisch. Produktion Jacqueline Bretschek, Jakob Böttner und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.